embodied.
Parallel verlief dieser Sufi-Weg. Das habe ich aber sehr lange für mich privat gehalten, weil mir bewusst war, dass das nach außen, je nachdem, für gewisse Menschen schwierig zu verdauen ist oder einordbar ist.
Matthias Benziger ist Sufi-Schüler und reformierter Pfarrer. Aber noch genauer, er ist eigentlich Pfarrer, weil er Sufi ist. Doch dazu erzählt er uns gleich selbst mehr. Wichtig dabei zu erwähnen, gleich zu Beginn, die Sufi-Tradition, in der Matthias unterwegs ist, ist nicht an eine bestimmte Religionszugehörigkeit geknüpft, sondern versteht sich universell. Matthias Benziger ist über Land nach Indien gereist, er organisiert selbst stille Retreats und hält ganz normale Sonntagmorgen-Gottesdienste. Ich spreche mit ihm über die Parallelen zwischen der Nachfolge Jesu und dem Sufi-Konzept der Entwerdung, über seine eigene Praxis sowie über die etwas vergessenen weiblichen Qualitäten Gottes. Ich bin Lila Sutter, non-duale Theologin, Journalistin und spirituelle Begleiterin. Seit 2020 bin ich Host von Holy Embodied, deinem Podcast zur alltäglich ehrlich-menschlich, manchmal messy, manchmal glasklaren verkörperten Spiritualität. Holy Embodied macht ernst mit der Mystik im stinknormalen Leben. Wenn ihr uns eine Bewertung hinterlassen mögt für unseren Podcast auf jener Plattform, auf der ihr uns gerade hört, sind wir unendlich dankbar, denn das hilft, dass auch andere uns finden. Ich glaube, was mich gleich zu Beginn am meisten Wunder nimmt, ist, wie sieht deine eigene Praxis aus? Wenn ich das gleich so fragen darf, zack.
Gerade ins Herz. meine Praxis sieht im Wesentlichen kontemplativ aus. Also ich sitze morgens für eine halbe Stunde hin, atme, werde still, lasse los, lasse mich ein auf die Gegenwart. Voran geht meistens noch Lektüre, dass ich etwas lese. Also ich stehe relativ früh auf am Morgen. Dann habe ich zuerst mal Tee und Lektüre, etwas Spirituelles oder Philosophisches, das mich inspiriert. Und dann setze ich hin. Ja.
Hast du so den yogischen Start in den Tag um 4 Uhr morgens, oder?
Nein, nicht ganz. Um 5:30 stehe ich auf.
Okay.
Nein, das wäre mir zu früh. Aber ich genieße die Zeit, weil um 7 Uhr geht es dann los in der Familie, steht der Rest auf und dann ist der Tag im Fluss bis abends. Und am Abend bin ich oft müde, so nachdem unser Kind im Bett ist. Und dann ist das eigentlich wirklich die Zeit, wo ich ungestört einfach für mich, mit Gott, mit dem Geist, mit was auch immer, sein kann.
Ein Grund, warum ich mit dir heute sprechen möchte, ist, dass du bist nicht nur in Anführungs- und Schlusszeichen reformierter Pfarrer, sondern du bist schon seit mega langer Zeit auch mit dem Sufismus unterwegs. Und das nimmt mich, das möchte ich natürlich wissen. Wie ist das gekommen? Wie hast du den entdeckt? Warum?
Also das ist tatsächlich lange her, 2002. Da war ich im Studium. Ich habe in Zürich Religionswissenschaft damals noch studiert und ich war schon seit der Gimmi-Zeit war ich auf der Suche innerlich. Ich bin in reformiertem Haus aufgewachsen, aber die Anbindung war nicht sehr stark. Und 14, 15-jährig hat mich der Osten begonnen zu faszinieren. Ich habe vieles über Indien gelesen und Tibet und China. Und irgendwann habe ich auch die westlichen Traditionen neu entdeckt, und aber insgesamt einfach mit diesem breiten Interesse habe ich entschieden, Religionswissenschaft zu studieren. Und war aber innerlich immer noch, ja, sehr auf der Suche. Und ich hatte damals einen sehr guten Freund bis heute, der hatte auch studiert und er auch war auf der Suche und wir haben miteinander gelesen, diskutiert, ausgetauscht, wir gingen auch mal ich glaube, im Berner Oberland war das ein buddhistisches Zentrum, haben wir mal besucht. Und dann hat er irgendwann von jemandem einen Tipp bekommen, in den Alpen, in den Tessiner Alpen, sei jeweils ein Sufi in einem Sommercamp. Und er hat diesen Prospekt, damals hat man noch Prospekt gesagt, einen Vorblick sozusagen, habe ich das angeschaut und das war so das Gesicht dieses alten Mannes abgebildet. So, ich habe mir das immer so irgendwie auch, ich hatte tatsächlich eine gewisse Sehnsucht auch nach einem Lehrer oder Meister und sein Bild hat mich sehr, sehr sofort angesprochen. Also ein weißen, längeren Haaren, ein Bart, so braun, also orientalisch angehauchte, alte Haut und tiefe Augen. Und das hat mich angesprochen. Dann haben wir gedacht, ja komm, gehen wir, schauen wir uns das an, dann sind wir dorthin.
Und da warst du so Anfang 20, oder?
Da war ich 23.
Genau. Ja, okay. Ja,
das war im Blenio-Tal, also Lukmanio, Richtung Passhöhe. Ein wunderschöner Ort in den Bergen, in einem Tal, Naturschutzgebiet. Und er saß da in einem großen Zelt und viele Leute. Und er hat da gelehrt und das war sozusagen Liebe auf den ersten Blick. Also sein Name war Pir Vilayat Inayat Khan. Pir ist eigentlich der Titel für Lehrer oder Meister. Eigentlich persisch heißt es einfach Alter. Und der war damals schon Anfang 80, meinte ich. Und der hat mich in seinen Bann gezogen und es war tatsächlich so, also eben, ich habe ja damals noch Religionswissenschaft studiert und war innerlich sehr offen, schon zunehmend, auch im Christentum hat mich immer mehr angesprochen. Aber es war tatsächlich so, dass ausgerechnet er hat mir zum ersten Mal so ein inneres, wirkliches Gefühl von Christus gegeben. Also eigentlich sehr überraschend, ein Sufi.
Und er hat dir dieses Gefühl gegeben, einfach durch seine... Das finde ich dann immer schwierig, das in Worte zu fassen, durch seine Transmission, seine Übertragung, seine Energie oder waren das spezifische Worte?
Wahrscheinlich alles miteinander.
Okay.
Seine Präsenz, seine Ausstrahlung. Du sagst Transmission, ja, das ist im Sufismus tatsächlich ein wichtiger Gedanke, dass man die Baracha, den Segensfluss quasi überliefert, jetzt eben nicht nur in einem intellektuellen Sinne, sondern wirklich in Form einer Präsenz. Das war bei ihm einfach sehr spürbar, diese Präsenz, sehr. Er hatte auch einen sehr aufgeweckten Blick, also er hat immer so herumgeschaut und manchmal auch mich, so wirklich, ich hatte das Gefühl, er schaut mich an und spricht jetzt zu mir. So einfach sehr intensiv, diese Präsenz. Und dann aber auch die Worte, also was er gesagt hat, wie er es gesagt hat. Ich habe später immer mal gesagt, bei ihm spüre man die Seele, also wirklich so eine wirklich eine gebrochene und zugleich verklärte Seele. So das Miteinander. Er hat ein langes Leben, auch viel Auf und Abs, viele Enttäuschungen, viele Schicksalsschläge. Nicht jetzt also gebrochen, nicht, dass er resigniert hätte, aber man spürt doch etwas, wie eine alte Geige, die Brüche hat, die klingt dann umso schöner, wenn sie das Holz alt ist und zum Klingen bringt. Das war bei ihm sehr so.
Und dann bist du durch das, hast du dann entschieden, okay, jetzt ich studiere Theologie, ich möchte Pfarrer werden und ich bleibe aber auch, ich folge auch diesem Meister, diesem Alten, wie du sagst.
Ja, das hat sich dann lange Zeit so parallel entwickelt. Also ich war dort und es war klar, ich möchte wieder gehen. Ich war zugleich im Studium und habe zunehmend gemerkt, Religionswissenschaft erfüllt mich nicht, befriedigt mich nicht. Ich möchte wechseln auf die Theologie. Wegen der Fragestellung, weil man dort die Frage nach der Wahrheit stellen darf und stellen soll und die Bewandtnis und Relevanz für heute, das hat mich interessiert und deshalb habe ich dann nach dem Grundstudium auf Theologie gewechselt. Und dann kam ja zusehends die Perspektive des Pfarramts, des Pfarrberufs in den Blick und ich habe das, damals war das noch sehr unklar, aber ich habe gedacht, ich mache dann die Praktikas. Ende Studium habe ich gedacht, ja, ich mache das Ikariat. einfach um das offen zu halten und weil ich wirklich eine innere Verbindung hatte, zunehmend. Also es ist gewachsen, so ins Pfarramt. Ich habe dann noch einige Jahre Stellvertretung gemacht, ich habe noch doktoriert und irgendwann dann habe ich wirklich fest ein Pfarramt gesucht. Aber das war ein langer Weg, so mich hinzuentwickeln. Und parallel dazu verlief dieser Sufi-Weg. Das habe ich aber sehr lange für mich privat gehalten. Mhm. Nicht jetzt so unbedingt, weil ich das nicht vereinen konnte, aber weil mir bewusst war, dass das nach außen, je nachdem, für gewisse Menschen schwierig zu verdauen ist oder einordbar ist. Und deshalb habe ich das lange Zeit einfach so für meinen privaten Weg betrachtet. Und es hat mich natürlich inspiriert, gegenseitig diese Wege. Und ich habe dann erst, wann hat das begonnen? Vor 5 bis 10 Jahren, ich kann es nicht mehr so genau nennen, war einfach der Wunsch, wurde stärker, das irgendwie noch mehr zu integrieren, auch nach außen hin dazu zu stehen. Es war so fast ein Outing. Ich habe vor einigen Jahren hier in Dielsdorf, in meiner Nachbarsgemeinde, im Kulturzentrum habe ich einen Vortrag gehalten über meinen Weg mit dem Sufismus. Das hätte ich mir damals nicht vorstellen können, aber das fiel wie eine reife Frucht. Ich war bereit und es stieß auf großes Interesse. Ich habe aber auch kaum Widerspruch erfahren oder Einspruch oder was auch immer. Das habe ich eigentlich gestaunt.
Ja. Ah, schön. Es ist eine Frage, die mir manchmal gestellt wird, wenn ich so im kirchlichen Kontext zum Beispiel Yoga unterrichte oder Meditation unterrichte, dieses Jahr. Aber wie bringst du denn den Hinduismus zusammen mit dem reformierten Tum? Und dann finde ich so, ja, irgendwie für mich hat es da keine, das sind nicht so zwei separat abgetrennte Dinge, weil es ist für mich persönlich ist es so organisch zusammengewachsen oder es gehört so organisch zusammen. Und es ist, ich höre etwas Ähnliches in deinem Weg, dass für dich die reformierte Spiritualität oder dein Christentum letztlich nicht abgetrennt von der islamischen Mystik. Mhm.
Ja, also Weg finde ich den Schlüsselbegriff, weil man kann natürlich auf konzeptioneller, doktrinärer, dogmatischer Ebene oder wie man das auch nennen möchte, kann man das natürlich lange hin und her diskutieren, wie das zusammenpasst. Und das ist auch die Gefahr. Also ich wurde neulich angefragt für einen Vortrag, wie haben Sie das vorgeschlagen? Protestantismus und Sufismus, wie ich das so sage. Und das ist so auf konzeptioneller Ebene. Und dachte, nein, das ist nicht mein Ansatz. Ich möchte viel lieber erzählen von meinem Weg, meinem individuellen Weg, meine Biografie, wie das zusammengekommen ist, wie das sich in mir verwoben hat, wie du sagst, organisch zusammengewachsen. Und so kam, ich glaube, so können auch die Zuhörer sehr viel mehr mitgehen, weil das war eben eine Begegnung mit einem Menschen, jetzt diesem Pir Vilayatinath Khan. Das war mein Interesse, dass da fließen Ströme zusammen. Das ist mal ein Punkt und das ist ein Weg. Und der andere Punkt ist, glaube ich, grundsätzlich, wie man die Verhältnisbestimmung zwischen den Religionen und Wahrheitsansprüchen beurteilt. Und da gibt es ja in der Theologie verschiedene Modelle. Also ist man auf einem exklusiven Weg, mein Weg allein, sonst nichts, also unser Weg, also unsere Religion will ich meinen, oder unsere Konfession, gibt es auch. Mhm. Oder dann ein mehr inklusives Verständnis, wo wir sind quasi im Vollbesitz der Wahrheit und andere haben auch gewisse Einsichten, das können wir auch gutheißen, also so inklusiv. Pluralistisch, es gibt ganz viele Wege und alle führen zum einen Ziel. Und je nachdem, wo man steht, fällt einem das leichter, das zusammenzubringen oder eben nicht. Und das ist so wie eine Grundentscheidung oder eine Grundhaltung, mit der man in seiner Religion drinsteht. Und da gibt es einfach auch in unserer Kirche sehr viel, also ein großes Spektrum.
Total, aber hast du da nicht das Gefühl, das sind derart mentale Konstrukte? Und ich verstehe das, ich kann das total nachvollziehen, das macht auch Sinn, eben mental, intellektuell macht das total Sinn. Aber wenn wir dann auf diese, du hast vorhin gesagt, das ist ein Weg, es ist so eine Erfahrungsebene. Wenn wir auf diese Ebene gehen und eben zum Beispiel einfach in der Stille sitzen, hat es da nicht eine ganz andere Qualität, die auf eine Art gar nichts mehr mit diesen Kategorien zu tun hat? Also nicht, ich will damit nicht sagen, das hat keinen Wert. Logisch hat das seinen Wert, das hat auch seinen Platz. Aber wenn wir dann
wenn wir über das eigene Erfahren, eben über das Erleben von Gott oder der Stille sprechen, dann spielt es für dich dann noch eine Rolle, ob du pluralistisch bist oder nicht? Also weißt du, wie ich meine?
Ja, ich meine es. Also solange wir in der Stille sind, gerade im Kontemplativen, versucht man ja Konzepte und Begriffe und Bilder loszulassen. Da ist Gott wesentlich. Genau. Aber sobald wir zurückkehren und darüber sprechen, müssen wir ja wieder Worte verwenden.
Ja.
Und dann stellt sich jetzt die Frage, wie soll ich das nennen? Was habe ich? Welchen Namen soll ich dem geben, was ich erfahren habe? Also so eine Sprache braucht es, glaube ich, schon, gerade auch, um miteinander darüber zu reden. Aber die mystischen Wege jetzt, und das ist natürlich ein weiterer Punkt, gerade die mystischen Wege, wozu der Sufismus gehört und auch die kontemplative Tradition im Christentum, das sind ja gerade Wege der Stille, des Loslassens, des Entwerdens, also jetzt in Sufi-Sprache. Und dort ist das natürlich, ja, dort trifft man sich.
Entwerden. Kannst du mehr dazu sagen?
Das ist ein wichtiger Begriff im Sufismus. Fana heißt das. Jetzt in diesem Sufismus, den ich kennengelernt habe, dazu müsste ich dann auch noch etwas sagen. Das ist nämlich ein besonderer Sufismus.
Gerne.
Ja, es gibt ja später dazu. Fana, das meint Entwerden zunächst einmal im Lehrer, also so die sich auf den Lehrer konzentrieren, dann in einem Propheten oder einer Prophetin. Und dann in Gott und so das Entwerden, sich verlieren ihm gegenüber, um dann wieder neu daraus hervorzugehen. Das ist das der Baka. Das hält sich die Waage, also Entwerden, sich verlieren und daraus neu hervorgehen. Wie ausatmen, loslassen und daraus wieder einatmen, hervorgehen. Und das ist also die Nachfolge Jesu, wenn er sagt, wenn jemand mit mir kommen möchte, verleugne er sich selbst, oder? Verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach, denn was nützt es dir, die ganze Welt zu gewinnen, aber Schaden zu nehmen an der Seele? Also man könnte auch sagen, das falsche Selbst, die falschen Konzepte über sich selbst oder das Ego nennt man das manchmal auch, loslassen, um aus etwas Tieferem heraus neu geboren zu werden.
So und dieses Sterben, bevor man stirbt.
Stirb,
oder?
Bevor du stirbst, ja, das ist auch ein Sufi-Satz, genau.
Und in deiner Sufi oder in der Sufi-Tradition, in der du dich befindest, in der du dich bewegst, spielt der Körper da eine Rolle oder ist das sowas, was man eher irgendwo ein bisschen zurücklässt?
Ja, das spielt schon eine Rolle. Also Atem einmal ist sehr zentral. Atembetrachtung, Atembewusstsein, Verfeinerung des Atems, Vertiefung des Atems, das auch verschiedene Atemtechniken. Das kommt sicher mal ganz wesentlich dazu. Und dann der Sikr oder Rikr oder wie man im Hebräischen Sachar, das ist, heißt erinnern. Das ist auch eine Bewegung mit dem Körper, also so ein Kreisen und dann so ein Hinunterstechen, wieder emportauchen. Das ist ein, also das macht man feiner oder schwungvoller macht man diese Bewegung und da ist der Körper sehr involviert.
In gewissen aber nicht Entschuldigung, ja? Das ist aber nicht der Kreistanz, den viele mit dem Sufismus verbinden, oder?
Was nein, jetzt genau, beschreibst. Das wollte ich gerade sagen. In gewissen Traditionen wird auch viel getanzt, also in der Mevlevi-Tradition, die auf Rumi zurückgeht, das sind eben die kreisenden Derwische. Mhm. Das ist jetzt bei uns nicht im Zentrum, aber das Musikhören. Samar, sagt man dem, also, und sich von der Musik emporheben lassen. Oder dann, es gibt wie im Yoga, die Chakras, gibt es in dieser Tradition die Lataif, das sind, also Latif ist ein Gottesname, das heißt fein, sublim. Und also das meint die feinstofflichen Zentren im Körper. Und die sind ähnlich wie die Chakren, zum Teil identisch, zum Teil nicht. Und etwas ganz Wichtiges, wo ich auch finde, der Körper kommt hinein, ist die Imagination. Das kennst du wahrscheinlich auch, wenn man sich zum Beispiel in ein Bild vertieft oder gerade ein Bild, das man aus einem Traum hat oder das einfach aufgestiegen ist und man sich in dieses Bild hineinbegibt oder konzentriert, dann hat das unmittelbar einen Effekt, körperlich spürbar. Und die Imagination als Ganzes, als ganz großes Konzept ist in diesem Sufismus, ich sage jetzt mal im Persisch-Indischen, ein sehr wichtiges Konzept. Die ganze Welt wird als Imagination Gottes betrachtet und dann die Imagination selbst auch in der spirituellen Praxis ist bedeutsam. Und das Bild ist als solches eigentlich wie zwischen Geist und Körper. Es gibt einen schönen Satz aus dem, glaube ich, 16. Jahrhundert von einem Sufi, der gesagt hat, die Imagination oder die Welt der Bilder ist der Ort, wo der Körper sich vergeistigt und der Geist sich verkörpert.
Ist die Imagination ähnlich, also so wie, ich weiß nicht, wie vertraut du bist mit der non-dualen Welt, wie dort Maya oder eben so die Illusion von der Welt?
Also Maya nicht im Sinn, dass das voll unwirklich oder nicht nötig wäre, oder weil es, also nach Sufi-Verständnis ist eigentlich, also die Welt, die Erschaffung der Welt nicht einfach ein Gefängnis, wo man sich heraus befreien muss, um wieder in die Einheit zu gehen. Da gibt es ja manchmal diese Vorstellung.
Ja, genau.
Das ist wahrscheinlich nicht die klassische. Ja, es gibt sicher verschiedene Verständnisse, aber es ist mehr so, dass die ganze Erschaffung der Welt, der Schöpfung wie ein, also es gibt einen berühmten Spruch, ein Hadith, wo Gott sagt, ich war ein verborgener Schatz und wollte und sehnte mich danach, erkannt zu werden. Also erschuf ich die Welt, damit ich erkannt werde.
Mhm.
Und die ganze Schöpfung, all die Zeugen der Schöpfung, also auch wir Menschen, sind wie Linsen, durch die Gott sich selbst neu entdeckt. Und deshalb die ganze Welterschaffung und das ganze Welt ist ein Weg, Gott neu zu entdecken. Und deshalb, ja, da kam Maya oder das Lila, das Spiel, und es gibt Schichten oder Spektren der Wirklichkeit, könnte man sagen. Weniger wirklich oder mehr wirklich.
Mhm.
Wir sind hier irgendwo auf dem Weg.
Ja, und zumindest in meinem Erleben ist es nicht so, dass im Sehen davon, es ist alles Imagination oder Illusion, es ist keine Abwertung drin. Es ist mehr so ein, aha, eben, ich bin nicht gefangen darin zum Beispiel, oder ich bin nicht so bestimmt davon, vielleicht.
Aha.
Und das ist ja so dieses Erleben oder auch, ich weiß nicht, dich vielleicht auch immer wieder darin zu versenken oder dich darin zu üben oder darin zu schwimmen, sag dem, wie du willst. Auf den ersten Blick scheint es ja dann doch irgendwie eben so ein bisschen weit weg von einem, keine Ahnung, so normalen Alltag als Pfarrer in Regensberg zu sein. Ist dann aber doch nicht.
Ja doch, manchmal ist man sehr weit oder bin ich sehr weit von weg. Wie soll ich jetzt das sagen? Man ist ja auch in verschiedenen Modi oder in verschiedenen Aufgaben. Ich meine, die Retreat-Zeit oder die Meditationszeit ist nicht unbedingt dieselbe Zeit, vom Modus her, wie wenn man zum Beispiel Kampfunterricht hat.
Mhm.
Oder wenn man in Penzenberg, ich meine, ich glaube, das ist eine Herausforderung für alle, denen Meditation, Stille, Achtsamkeit, diese innere Vertiefung und Versenkung wichtig ist und das entdeckt haben in einer Stillezeit. Ich war gerade neulich wieder in einem Wochenend, das wir geleitet haben, Kontemplationswochenend. Das haben wir immer am Schluss einen Input, wie der Transfer, wie man den moderieren kann, oder? Weil das ist,
ganz genau.
Wenn man im Retreat ist, in einer Stillezeit, dann hat man plötzlich die Idee, ja, das, so sollte es eigentlich immer sein, so möchte in diesem Zustand, in dieser Tiefe, in diesem feinen Atem möchte ich immer sein, und dann habe ich tausend, oder mir geht es manchmal so, tausend Ideen, aber dann, es ist immer auch ein Abstieg vom Berg wieder in, ich sage jetzt mal, in die Niederungen des Lebens, ohne das zu groß zu werten, aber man ist einfach in einem anderen Modus. Und klar kann man das dort kann man das kultivieren, immer wieder mit Erinnerung zurück zum Atem zu gehen, in den Körper, die Stille hinter dem Lärm auch. Es gibt viele Weisen, wie man sich wieder verbindet, aber es ist, ich muss von mir sprechen, ich bin, wenn ich so in meinem normalen Arbeitsalltag bin, in einem anderen Modus. Da ist mein Ideal oder mein Ziel, mein Wunsch, dass das sich näher kommt. Aber ich bin in verschiedenen Modi, je nachdem, in welcher Zone ich mich gerade aufhalte. Aber dass es sich natürlich inspiriert und hineinkommt und dass wir auch unseren Alltag umgestalten können dorthin, wo das eben mehr möglich wird und mehr Räume gibt zum, sage jetzt mal, zum Atmen, zum Dasein. Das gerade in meinem Beruf ist das natürlich von großer Wichtigkeit in einem Gottesdienst, in einem Seelsorgegespräch, auch im Kampf, Räume zu schaffen, wo man ankommen kann, zu sich kommen kann, zu Gott kommen kann. Das finde ich ein primäres Ziel oder eine Aufgabe, Dienst unseres Berufes.
Ja, voll. Also da gibt es für mich so einen Link zurück zum etwas zum Beginn unseres Gesprächs, wo du über deinen Meister, über deinen Lehrer gesprochen hast und seine Präsenz, die so spürbar ist. Und ich meine, diese Präsenz, die ist ja nicht exklusiv nur einigen wenigen Menschen zugänglich. Wir haben alle, also da bin ich super reformiert. Ich finde, da haben wir alle genau denselben Zugang dazu. Da muss niemand ist da abgeschnitten davon. Und die Präsenz wird natürlich stärker, je mehr du dich da dafür öffnest oder du dem Zeit oder Weite auch gibst. Und irgendwie, gerade wenn ich so an Pfarrerinnen und Pfarrer denke, wäre das ja schon auch noch cool, wenn dort diese Präsenz, weißt du, wirklich spürbar wird. Und ich weiß, wir Reformierten haben da zum Teil ein bisschen, wir sind super intellektuell unterwegs und eine Predigt ist manchmal einfach eine nette intellektuelle Gymnastik, aber so sie spricht nicht unbedingt die Ebene an von eben, du spürst einfach diese starke Gottespräsenz. Und ja, wenn du sagst, am Ende dieser Wochenenden oder dieser Retreats, die du führst, ist der Hinweis darauf dir wichtig, wie geschieht ein Transfer in den Alltag, dann nimmt es mich mega wunder, was sind so deine oder eure Tipps, weil das ist ein Punkt, der mir persönlich auch immer mega wichtig ist, dass wir sagen, eben, es ist nicht einfach nur, wir haben jetzt eine Woche wunderbare Stille erlebt und dann gehen wir zurück und alles ist vergessen.
Ja, das wäre schade. Und ich glaube, das möchte eben auch kaum jemand, der in einem solchen Wochenende ist. Also weil es ja, klar gibt es immer solche, die sagen, na, ich habe jetzt den Zugang nicht so gefunden, ist, glaube ich, nicht mein Weg. Das gibt es schon, aber die allermeisten spüren, sie sind mehr gemietet, mehr rund. Ich sage dem jeweils so rund, auch ein Körperaspekt, oder ich fühle mich rund, irgendwie verbunden und irgendwie kongruent. Und nur schon dieser Zustand ist einfach wohltuend und lieben alle, ist gesund, macht klar. Und dass man den mit in den Alltag nehmen möchte, glaube ich, das ist bei den meisten so. Und deshalb der wichtigste Tipp, glaube ich, ist schlicht und einfach, pflege eine spirituelle Praxis täglich. Und mach die Latte nicht so hoch. Beginne mal 5 oder 10 Minuten hinzusetzen und nicht mitten im Tag, weil dann sind sie ja meistens eben im Fluss und es spült uns fast manchmal hindurch und es ist schwierig, dann innezuhalten, sondern es die Randzeiten, also die Übergangszeiten, morgens, abends, nach dem Aufstehen oder vor dem ins Bett gehen, wenn die Alltagsgeschäfte und Themen wie zur Ruhe gekommen sind oder noch ruhen, dann das pflegen. Und wie, das ist dann eben je nachdem, welchem Weg man folgt, aber sich auch ein Plätzchen einrichten in seiner Stube und in seinem Büro oder wo auch immer, wo man wirklich, wo diese Praxis an diesem Ort geschieht und auf mich wartet. Also der Ort wartet auf mich, um anzukommen und die Praxis zu pflegen. Das ist sicher, also das glaube ich, das A und O. Dann natürlich gibt es verschiedene Weisen, also sich zu erinnern während des Tages, aber auch Lektüre, etwas lesen in diese Richtung. Sein Leben so etwas umbauen, dass es solche Räume überhaupt geben kann. Das ist, glaube ich, je nachdem, wo man gerade steht, kann das ein großer Effort sein, aber manchmal auch nicht. Einfach irgendwo beginnen, die Praxis zu pflegen.
Hast du da auch von deinem Lehrer oder aus deinem Sufi-Weg so ganz konkrete Tools mitbekommen, eben wie man denn das macht? Weil manchmal scheint es so zu sein, dass deine spirituelle Praxis ist wie so, ja, dann doch irgendwie so ein bisschen separat abgetrennt vom Leben. Also im Sinn von, eben, ich gehe dann doch in die Migros einkaufen in meinem, ich weiß doch auch nicht welchen Modus, und bleibe nicht eben so einfach im Sein zum Beispiel.
In dieser Sufi-Tradition gibt es einen, das ist der Lehrer des Lehrers von Pia Velayat, der hat gesagt, es gibt eigentlich nur eine Tugend und eine Sünde auf diesem Weg.
Oh.
Ja, da haben wir die Sünde wieder. Ha? Oder Untugend, kannst du es auch so nennen, sich des Atems bewusst sein oder in Vergessenheit des Atems zu sein. Und das ist auch ein alter Sufi-Spruch, Hushtadam, das heißt Bewusstsein im Atem, oder Nasarbakadam, das ist der Blick auf den Schritt. Das sind so ganz einfache Merksätze. Atembewusstsein, Bewusstsein, den Schritt, also auch den Blick auf den Boden und den Schritt merken, wie ich über die Erde gehe. Oder ein weiterer sich Bewusstsein, dass man auf der Reise ist. Nicht nur, wenn man in die Ferien geht, sondern immer. Ich bin auf der Reise, wenn ich im Coop bin und einkaufe, auf meiner Lebensreise, das ist eine Etappe. Einfach so, das sind so Merksprüche, die manchmal die Kraft haben, mich wie umzuwenden. Und dann etwas, du fragst nach einem Tool, also Einstimmung ist auch etwas, das ist vielleicht noch wesentlicher. Also nicht, was man macht, also welche Übung, eben Atem oder Schritt oder Stille wahrnehmen, sondern wie man es macht. Also die Haltung dahinter. Und dort ist Einstimmung etwas ganz Wichtiges, sich zum Beispiel auf den Lehrer einzustimmen. Weil der hat ja eine Präsenz. Und sich dieser Präsenz bewusst zu werden, auch wenn man jetzt nicht gerade in seiner Gegenwart ist, oder das kann man auch ganz einfach auch übertragen, wenn man jetzt nicht so einen Menschen kennt, wenn man sich Jesus zum Beispiel vorstellt, diese Präsenz, und sich einstimmt, wie wäre es jetzt, wenn er hier wäre? Wie würde das diesen Raum verändern? Wie würde es mich verändern? Und das ist übrigens auch der Grund, zum Beispiel wegen der Musik, dass das eine wichtige Rolle spielt. Musik ist auch etwas, das einstimmt. Und ich glaube, so das ist das Feine, also nicht, was man tut, diese Übung oder jene Übung oder weiß ich nicht was, sondern mehr, in welchem Geist mache ich es? In welcher Einstimmung? In welcher Präsenz?
Ja, und dann sind letztlich so diese Fingerzeige sind ja, also es ist ja nicht verrückt, also es ist nicht irgendwie unendlich kompliziert, den Atem wahrzunehmen, meine Füße auf dem Boden wahrzunehmen oder eben mich so einzulassen, einzustimmen, eben einfach auf die Präsenz. Und es sind, was ich höre, ist, all diese Fingerzeige zeigen darauf hin, so, ja, auf dieses ultra simple, sei präsent, sei hier, jetzt. Was immer so furchtbar banal klingt, aber eben dann auch so schnell wieder vergessen geht oder so schnell ein bisschen überrannt oder so, ja, ich mache jetzt noch geschwind das und dann kann ich dann wieder präsent sein.
Ja. Das ging immer.
Ja, und eine Frage, die mir schon, als du über die Imagination und über die Musik und so gesprochen hast, eine Frage, die mir da schon in den Sinn gekommen ist und die mir jetzt wieder so, die wieder aufploppt, ist: Siehst du einen Unterschied oder wie siehst du den Unterschied zwischen eben diesem wirklichen, quasi etwas banalen, etwas gewöhnlichen, einfach präsent sein mit dem, was ist, und einem Trance-Zustand? Vielleicht muss ich noch mehr zu meiner Frage sagen, weil manchmal oder oftmals leider beobachte ich, dass gewisse, ja, so total wertvolle Praktiken genommen werden, sagen wir eben zum Beispiel eine Körperbewegung, eben so, du hast dieses Kreisen und Abtauchen und wieder Auftauchen erwähnt. So eine Körperbewegung wird genommen oder auch ein Singen, ein Mantra singen oder Musik hören oder eben man diese Erinnerungen oder Bilder tauchen auf und du verlierst dich darin. Und manchmal wird es wie dann so verinstrumentalisiert, um irgendwie eben in einen etwas veränderten Zustand zu kommen. Ein Zustand, in dem es dann nicht mehr so gleichzeitig total verbunden und fließend und eben irgendwie doch noch so nüchtern und gewöhnlich ist. Die Trance ist dann so, ah ja, jetzt habe ich die mega große spirituelle Einsicht, bla, und es ist alles Feuerwerke und fantastisch, spektakulär und
Also sowohl der Sufismus wie auch einer meiner größten Leuchten oder der mich schon immer sehr fasziniert hat, Meister Eckhart, die sind ja da sehr kritisch. Er spricht vom Schmecklertum des Geistes.
So cool.
Also es gibt auch diese berühmte Stelle von Martha und Maria und wie Maria da sitzt und Jesus zuhört und Martha besorgt da die Dinge im Haushalt und hier und dort. Und in der ganzen Tradition hat man eigentlich Maria immer höher gesagt, sie hat das bessere Teil der Welt. Sie sitzt da und hört zu vor Jesus. Und Martha ist da noch in der Geschäftlichkeit gefangen. Meister Eckhart hat das genau umgekehrt und sagt, er habe den Verdacht, Maria habe sich da verloren. Er sagt dort nicht im Schmecklertum des Geistes, aber das sagt er anderswo, aber es ist genau dieser Sinn. Sie möchte jetzt da einfach wohltuende Erfahrungen schwelgen im Geist, aber eigentlich Martha ist bei den Dingen, nicht in den Dingen. Also sie ist quasi im Flow, im Alltag. Mhm. Das wäre eigentlich zurück in den Alltag oder in der Sufi-Sprache, die Nüchternheit, also nicht nach Gottes Erfahrungen suchen, nicht wollen, dass, weiß ich auch, zum Beispiel mein Herzchakra aufgeht und darauf zu zielen. Nein, es geht, und deshalb auch zum Beispiel dieser Sicker, der darin eigentlich immer besteht, man fegt immer alles wieder weg. Mhm. Auch jedes erfahren wollen, jedes schmecken wollen, und immer wieder, nein, das ist nicht Gott. Gott ist immer noch tiefer. Die Wahrheit ist immer noch tiefer. Und ich glaube, das sind viele, auch im Zen gibt es ja diese Geschichten, und ich würde sagen, zumindest die mir bekannt sind, wahrhaft mystischen Traditionen sind kritisch, sehr kritisch gegenüber dem etwas erfahren wollen, eine Vision haben wollen.
Ja, genau.
Eine Eingebung wollen oder Erleuchtung wollen. Ich möchte erleuchtet sein. Das versperrt zu viel oder mehr, als dass es öffnet. Weil dort ist immer noch sehr viel Ich haben wollen drin.
Ja, total. Ja, total. Ja. Und es ist wie so das Manifest von Ich will, das da den Weg versperrt zum einfach Sein oder zum dieser, wie sagt man dem schon wieder?
Unia Mystica.
Ja, genau. Also es ist wie so, dass die Vereinigung oder die Alleinheit haben wollen, versperrt den Weg dazu.
Genau. Und das meint eben genau das Fana, oder? Sich nur, wenn das, oder eben auch der Ruf in die Nachfolge, das tönt ja heute in modernen Ohren so entgegen aller Selbstverwirklichung, wenn Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst. Oh, was ist denn das? Möchte ja niemand mehr gehen, diesen Weg heutzutage. Aber ich glaube, es deutet genau darauf hin, dass ich stehe mir selbst im Weg.
Mhm. Und wenn du heute so einen Sonntagmorgen-Gottesdienst vorbereitest, bringst du diesen ganzen Schatz da irgendwie mit rein oder sprichst du manchmal darüber, eben wie wir uns selbst im Weg stehen?
Ja, also es fließt manches ein, ja. Also ich habe jetzt nicht so ein Programm, ich erzähle mal auch mal eine Sufi-Geschichte oder lasse etwas einfließen, das auf jeden Fall, ja, weil es geht mir schon darum, diese Einstimmung eigentlich, von der ich vorhin gesagt habe, das wäre ja eigentlich wirklich auch etwas Schönes, wenn das in einem Gottesdienst geschehen kann, wenn ich eingestimmt werde, oder? Nicht nur gefüttert in meinem Denken und Wissen wollen, sondern eben, dass ich mehr zum Herz geführt werde. Mehr in die Einstimmung.
Und vielleicht eine Frage noch. Wo stehst du gerade in deinem eigenen Üben? Oder gibt es etwas, was dich in deinem eigenen Üben gerade beschäftigt?
Also üben, ich kann vielleicht mehr sagen, was mich allgemein beschäftigt. Ich bin gerade an einem Buch zum Thema Sophia. Also wir haben ja im Christentum schon auch eine sehr männlich ausgerichtete Bilderwelt, also mit Gott, dem Vater und Jesus und auch der Heilige Geist. Es wäre da noch eine Gestalt im Fundus, die Sophia. Irgendwie so diese Frage, wie kann man dieser Präsenz, dieser Gestalt auch in einem kultischen Sinne mehr Raum geben? Wie sähe das aus? Also nicht jetzt einfach plötzlich, dass wir Gott auch Göttin nennen, also zum Beispiel dieses Beispiel finde ich schwierig, die Gottheit schon eher, aber einfach irgendwie, das treibt mich um und also das ist auch nicht der Schwerpunkt oder der Fokus des Buches. Es geht mehr um ein sophianisches Christsein, das ist der Fokus. Aber das ist etwas, das mich immer wieder beschäftigt, weil das sind ja auch Gestalt, das ist eine Gestalt, das ist eine Präsenz. Wir haben auch Bilder davon, das interessiert mich. Wie hast du es mit der weiblichen Seite Gottes? Ja, spielt das für dich eine Rolle oder wie fließt das ein in dein Leben und Weben?
Ja, total. Also über diverse Jahre war das mega wichtig, mich so in die femininen Aspekte oder in die femininen Qualitäten von Gott quasi so darin zu versinken und das wirklich auch zu, vielleicht ein bisschen zu übertreiben. So die ganzen Yin, sogenannten Yin-Qualitäten, eben so das Ausruhen, das irgendwie Nährende und so weiter. Und dann irgendwann auch wieder wie so der Umschlag zu, ja nein, eben es ist beides. Wenn Gott das Ganze ist, dann ist es sowohl feminin als auch maskulin. Also nicht im Sinne von Gender, sondern im Sinne von einfach die Energie. Und das Konkreteste, was ich dir dazu geben kann, ist quasi meine Landschaft hier. Ich wohne im Tessin, so in einer ganz lieblichen Hügellandschaft, was ich als sehr, sehr weiblich wahrnehme. Und gleichzeitig habe ich das Monte Rosa Massiv in meinem, wo auch immer, welche Himmelsrichtung auch immer das ist, was ich als sehr männlich wahrnehme. Und so habe ich irgendwann, als ich da so, ich bin vor ein paar Jahren hierher gezogen, habe ich so das sowieso als Manifestation eben dieses gleichzeitig beides von Gott wahrgenommen. So, das sind sowohl diese lieblichen, nährenden, weichen Hügel, als auch so das irgendwie glasklare, etwas unverrückbare Massiv dieses Berges. Und beides ist mega wichtig, beides ist essentiell und es ist eben gleichzeitig. Und ich als kleiner Ausdruck des Ganzen, wie auch immer du dem sagen willst, ja, je nachdem, wo ich gerade stehe, auch in meinem Üben, in meiner Evolution, in meinem Weg, ist das eine wichtiger oder das andere. Und manchmal gibt es diese Momente, wo es wirklich so zusammenfällt und beides. Ja. 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 Aber ich finde es ein super wichtiger Aspekt, so das Herausarbeiten von eben, es ist die christliche Geschichte, ist eine mega patriarchale Geschichte. Und ja, wie wäre es, wenn wir das jetzt ein bisschen aktualisieren oder mehr wahr werden lassen?
Genau, ja. Das ist eigentlich mein Fokus mit diesem Buch. Das Sophianische, cool. Ja, wo eben mehr insgesamt das Erdbewusstsein, Verbundenheit mit der Schöpfung, mit der Natur, mit der Erde, das ist ganz wesentlich. Dann Verbundenheit eben auch mit anderen spirituellen Traditionen, das finde ich, kommt mit der Weisheit eben auch mit hinein, weil die Weisheit sich an verschiedenen Orten inkarniert hat oder gewohnt hat. Und dass damit eben sofort auch eine gewisse Ökumene oder Verbundenheit oder Interspiritualität möglich wird, mit den Weisheitstraditionen, auch überhaupt das Hineinführen ins Tiefe, auch in den Körper, ins Herz. Es ist für mich alles in dieser Gestalt und vieles mehr in dieser Gestalt mitgegeben. Und dass man sie zurückruft aus der Vergessenheit, wo sie eigentlich da liegt in der ganzen Geschichte, zurückrufen und ihr eine Wohnung gibt, einen Raum, das wäre so meine Vision. Auch für ein zeitgenössisches, aktualisiertes Christsein heute, auch in unserer westlichen Welt, wo eben auch das männliche, weibliche, das zusammenfließt, das oben und unten. Man sagt auch manchmal, Sophia ist das Und. Das Bund, also zwischen Himmel und Erde, Geist und Materie, links und rechts, männlich, weiblich, innen, außen.
Wann und wo erscheint das Buch? Gibt es da schon?
Hoffentlich nächstes Jahr. Ich bin jetzt im Endspurt. So Gott will. Ich habe ja damals noch Religionswissenschaft studiert und war parallel dazu sehr offen, schon zunehmend auch im Christentum.
Das ist ganz spannend.
Das habe ich aber sehr lange
tatsächlich
so gehalten.
Ich habe mal eine Klammer gemacht.
Das ist schon noch unbedingt,
weil ich das nicht schreiben konnte, aber weil mir da ja recht drin stand, dass der kam von Asatinathan
her, seinem Vater aus Indien, also ein indischer Sufismus, das zunächst einmal. Und dann, er hat dies dann eben auch universellen Sufismus genannt. Will heißen, wenn man diesen Weg geht, den inneren Sufi-Weg, dann ist die Religionszugehörigkeit von sekundärer Bedeutung. Also historisch ist Sufismus natürlich eben die mystische Seite des Islam. Es gab aber immer wieder Aufbrüche, auch durch die Geschichte, wo es Öffnungen gab gegenüber anderen Religionen, und dieser Sufismus jetzt aus Indien spielt das eine wesentliche Rolle, dass man eben nicht Muslim werden muss, damit man diesen Sufi-Weg gehen kann. Das wäre ja etwas schwierig für mich, oder? Als reformierter Pfarrer.
Das ging jetzt. Stimmt, das haben wir total ausgeklammert.
Genau. Deshalb wollte ich es noch sagen, weil es sonst vielleicht etwas viel Missverständnis erzeugt. Aber natürlich, es ist natürlich schon auch mit der ganzen Sufi-Geschichte verbunden und deshalb viele Begriffe, Übungen natürlich aus dieser Welt hervorgehen, aber die Haltung ist universell. Und das ist auch ein ganz wichtiges Anliegen dieses Weges, dass eben Verständigung geschieht zwischen den Wegen. Und dass das eben heute in unserer Zeit von besonderer Wichtig ist, sich zu verständigen, sich zu verbinden und voneinander zu lernen.
Ja, und vielleicht auch auf die Gemeinsamkeiten mehr zu achten als auf das Trennende.
Ja, genau. Ja. Oder auf die Essenz hinter der Form zum Beispiel.
So, zum Beispiel, ja. Genau. Mhm. Absolut. Ja. Cool. Merci.
Danke dir.
Matthias Benziger war das im Gespräch mit Melila Sutter. Euer Feedback, eure Fragen oder auch eure persönlichen Geschichten vielleicht mit nicht-christlichen Traditionen oder nicht-christlichen Formen von Spiritualität, die hören wir natürlich immer gerne via E-Mail oder Sprachmemo, auf Social Media, was weiß ich. Schreibt uns und wir schreiben zurück. Merci vielmals fürs Zuhören und bis in 2 Wochen. RevLab.